DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Wir sind heute in Frankfurt am Main bei Arup zu Besuch und sind jetzt schon gespannt, was unsere Heftpartner der aktuellen DBZ-Ausgabe Tragwerk Sportbauten zum Thema beisteuern. Vielleicht gar ein paar verdeckte oder sehr offen ausgesprochene Sportambitionen. Sportbauten, egal, die überdachte Tribüne eines lokalen Fußballvereins oder die Radrennbahn für die Profis, zeichnen sich häufig durch ein sportliches Tragwerk aus, das Dynamik vermitteln möchte, die Wettkampfstimmung anschaulich macht, fördert gar, das natürlich stützenfreie Sicht von allen Plätzen möglich macht und vieles mehr. Tragwerke in Sportbauten scheinen besondere Herausforderungen und damit auch ein Arbeitsfeld zu sein, auf dem sich Ingenieure und Ingenieurinnen auszeichnen können. Allerdings, es hat sich auch hier einiges verändert. Was bekommen wir hoffentlich gleich erzählt? Mit uns zusammen bei Arup in Frankfurt sitzen Miriam Braun, Associate Director und Fachbereichsplanung. Das ist ein bisschen kompliziert, aber sie macht eine ganze Menge. Fachbereichsplanung, Tragwerksplanung, Fachbereichsleitung, Tragwerksplanung. Jetzt habe ich es, Entschuldigung. Und mit Rudi Scheuermann, Director und Arup Fellow mit Schreibtisch in Berlin. Rudi Scheuermann war schon einmal Heftpartner damals, September 2018. Da war das Heftthema Fassade, Gebäudehülle. Vielen Dank euch beiden, dass ihr unserer Bitte aufgeschlossen wart, Heftpartner für das Sportbautenheft mit besonderem Fokus sein zu wollen. Das TBZ-Team heute sind
Michael Schuster
und Benedikt Kraft. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Tragwerk und Sportbauten ist das Thema. Wieso scheinen diese beiden Aspekte hier so exakt zusammenzupassen?
Sportbauten geben uns als Tragwerksplanern in erster Linie die Möglichkeit, sichtbar zu bleiben und das Tragwerk zu zeigen und nicht wie im üblichen Geschossbau hinter Verkleidungen zu verschwinden.
Ja, ich denke auch, dass die Notwendigkeit, große Spannweiten zu überbrücken, natürlich dazu führen, dass Tragwerk auch seinen Ausdruck finden kann, um mit den Materialien besonders umzugehen.
Ist das Voraussetzung sozusagen, dass Tragwerk sichtbar sein muss im Sportbau? Also, oder ist es?
Nee, Voraussetzung ist nicht. Es gibt auch verkleidete Unterdecken in Sporthallen, aber das Tragwerk wird seitens Architektur als Gestaltungselement mit herangezogen und kann dem Sportbau eine ganz eigene Identität geben.
Und du hattest selbst gerade im Vorspann erwähnt, dass ja vielleicht auch eine gewisse Dynamik gewünscht ist, gerade für Sportbauten, was ja vielleicht auch ein bisschen die Sportler beflügelt, eine gewisse Information, visuelle Information liefert. Und insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eben auch sinnvoll ist, das Tragwerk zu zeigen und es nicht in einer Verkleidung zu verstecken.
In der Vergangenheit war es ja so, dass immer größere Spannweiten, das war ja wie so ein Wettbewerb gefühlt. Seht ihr das eigentlich so? Ist das immer noch so? Kommt es darauf noch an? Oder nee. Worauf kommt es an?
Aus meiner Sicht ist das vorbei. Also es waren vielleicht auch Zeiten, wo man zeigen wollte, was kann das Material? Wie weit können wir mit dem Material gehen? Was sind die Möglichkeiten? Und heutzutage hat sich der Entwurfsansatz da eher gestaltet, dass man an die Ästhetik denkt der Konstruktion, an die ressourcenschonende Einsatz vom Material, eher schlanker als größer, eher weniger als mehr, eher weg vom Betonbinder hin zu einer filigraneren, aufgelösten Tragstruktur, Holz, durchaus auch noch Stahl. Aber wir bauen keine Hallendächer mit dem Ziel, möglichst große Spannweiten zu realisieren.
Ich denke, dass die Spannweite ein Stück weit ja auch tatsächlich über das Sportfeld definiert wird und die angrenzenden Sitzmöglichkeiten, um eben tatsächlich stützenfreie Blicke zu haben, dass der Blick auf das Sportfeld nirgends gestört wird, dass die Sichtlinien überall gewährleistet sind.
Aber das hat sich ja ganz klar verändert. Ich meine, wenn man heute an Arenen denkt, wo 80.000 Zuschauer sich aufhalten, ist es was anderes als vielleicht, wo es gerade mal 20.000 waren. Also auch da, du hast es ja gerade gesagt, muss ein Feld plus die Tribüne irgendwie überspannen. Das war ein Wachstumsschub sicherlich auch, nur weil der Sport natürlich mittlerweile Ausmaße angenommen hat, die dann schon Massenveranstaltungen sind und nicht mehr das lokale Ereignis quasi. Also da mussten Tragwerksplaner dann deutlich nachlegen, oder?
Ja, wobei ich denke, das ist gar nicht der Trend, dass die Arenen immer größer und größer werden, weil man sich ja heutzutage auch viele Gedanken macht, was passiert nach dem Großevent? Kann eine Stadt so eine Arena auch noch füllen? Was bringt es mir, wenn ich 120.000 Plätze in eine Arena reinbaue, was bautechnisch möglich wäre?
Gibt's
aber
in
danach
Deutschland nicht.
Richtig, gibt's in Deutschland nicht, obwohl wir eine Fußball-WM 2006 hatten.
Ja.
Weil man sie eben auch nicht füllen kann, die Stadien.
Ja, genau,
im Nachgang.
Also das ist alles aus einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und einer Weiterverwendbarkeitsbetrachtung gedacht, aus unserer Sicht mehr als das Superlativ.
Und es macht ja auch keinen Spaß, in einem halbleeren Stadion zu sitzen später. Also es muss ja auch tatsächlich eine Atmosphäre entstehen, die, sage ich jetzt mal, ein Füllgrad von so einem Stadion erfordert. Insofern muss man natürlich schauen, was ist denn die richtige Größe für solche Sportstätten.
Was unterscheidet so ein Tragwerk bei Sportbauten im Wesentlichen zu anderen? Du hattest Büro, glaube ich, vorhin mal ganz kurz angesprochen oder dergleichen. Was ist die besondere Herausforderung? Sind es diese Spannweiten oder?
Das können sehr unterschiedliche Herausforderungen sein. Im Prinzip haben wir keine sich ständig in ganz vielen Projekten wiederholende Geometrie. Also es sind oft sehr individuelle Bauwerke. Also es kann, die Schulsporthalle gibt es zwar in jedem Dorf, aber auch dort sind das sehr unterschiedliche Parameter, die den Entwurf bestimmen. Begrenzte Bauhöhen, die dazu führen, dass die Hallen halb eingegraben werden, Integration in kleine Baufelder zwischen Baumbewuchs auf städtischen Grundstücken ist auch oft ein großes Thema, was den Entwurf mitbestimmt. Also tatsächlich sind es sehr individuelle Tragwerke, die sehr an den Zweck und den Standort gebunden geplant werden.
Mich fasziniert ja tatsächlich immer, wenn Fans also die Ultras so richtig Remi-Demi machen und dann möglicherweise, man kennt das ja von Brücken, ich glaube früher hat man Brücken auch so getestet, indem man da Soldaten drüber marschieren ließ, die man dann möglicherweise zum Einsturz gebracht hat, wenn dann wirklich die 20.000 Ultras in der Nord-Süd-Kurve, wie auch immer, rhythmisch auf den Boden hüpfen. Ist das ein Problem oder sag mal, da können Elefanten hüpfen, da passiert überhaupt nichts. Also ist das so ein Minimalstandard, den man planen muss sowieso oder?
Ja. Also das ist der Standard, den man planen muss, wenn man ein Stadion baut, weil das einfach der Zweck und Nutzen von diesem Stadion ist.
Also man geht immer auch von den hüpfenden Massen aus.
Ja, natürlich. Also alle dynamischen Berechnungen berücksichtigen die natürlich, also diese Massen, aber die Bewegung kommt aus dem Hüpfen. Also ich selber habe auch Bedenken, wenn ich auf den Tribünen stehe und dann sieht man, wie der Beton sich bewegt im Vergleich zum nebenstehenden. Also denke ich, ja okay, es ist ja alles berechnet, aber dennoch, ja.
Nee, du hast von der Gebrauchsfähigkeit auch gesprochen. Und die Gebrauchsfähigkeit heißt eben, dass ich etwas auch nicht aufschwingen darf. Es geht nicht davon, dass man es zum Einsturz bringt. Aber wenn ein Gebäude anfängt, sich leicht aufzuschwingen, dann kann das durchaus auch zu Unfällen führen, wenn zum Beispiel eine Panik entsteht und Leute dann entfluchtet werden müssen. Dann ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die sicher nach draußen kommen.
Das ist nicht nur Gebrauchstauglichkeit, das ist Wohlempfinden. Keiner mag in einem wackelnden Bauwerk auf einer wackelnden Brücke stehen. Also der Hohlbeinsteg in Frankfurt schwingt auch, wenn man darüber geht. Und auch wenn man weiß, das darf, das muss, das kann, das ist alles in Ordnung. Trotzdem denkt man sich, naja. Also von daher sind die Kriterien dabei schon relativ eng gesetzt, dass da noch ein Wohlempfinden ist und dass da selbst bei den Bemessungslastfällen für die Ultras.
Dass man nicht seekrank aus dem Fußballstadion kommt. Das wäre nicht so günstig.
Lass uns mal auf das Material kommen. Wir haben ja heute hier eine Projektauswahl getroffen für die entsprechende Ausgabe Sportbauten, Tragwerke bei Sportbauten. Wie wichtig ist eigentlich, oder gibt es spezielle Materialentwicklungen im Tragwerk? Wir hatten heute über Holz, wir hatten über Stahl, wir hatten über Beton gesprochen. Gibt es da irgendwelche aktuellen Tendenzen in dem Sinne? Oder wie wichtig ist das Material letztendlich dann auch für euch in euren Überlegungen?
Ich denke, die wesentliche Entwicklung ist, dass man über das Material nachdenkt, dass das Material großer Teil des Entwurfs ist, sowohl architektonisch als auch tragwerksplanerisch. Als es in den 80er Jahren Sporthallen gebaut wurden, die waren in der Regel mit Betonbindern oder Stahlträgern. Und heutzutage ist die Materialität eine ganz, ganz früh gestellte Frage, weil sie das Erscheinungsbild der Halle prägt, ob das in Richtung Holz, Stahl oder Beton geht. Da hat wahrscheinlich für jeden Zweck jedes Material irgendwo seine Vorzüge und seine Nachteile, aber es ist entwurfsbestimmend, welches Material ich wähle.
Ja, und das Material hat natürlich auch Auswirkungen darauf, welche Gründung man betreiben muss, ob ein Bauwerk schwer wird oder ob das möglichst mit leichten Materialien gebaut werden kann. Insofern hat es schon auch nochmal tragwerkstechnisch Auswirkungen auf die Menge an Material, die man verbauen muss. Und über die Menge des Materials hat es natürlich Auswirkungen darauf, was man an verbautem CO2 tatsächlich produziert. Und das ist schon ein Aspekt, den wir überall versuchen auch anzulegen.
Mhm. Und man muss auch sagen, je mehr Material, würde ich jetzt mal sagen, umso mehr Kosten, oder? Ist das falsch?
Das würde ich also gar nicht so sagen.
Wenn ich Material reduziert baue und sehr intelligent baue, ist das dann vom Planungsaufwand vielleicht größer und habe da mehr Kosten oder ja?
Die Kosten entstehen meistens durch Sonderlösungen. In dem Moment, wo ich das Material so einsetze, dass es nicht am absoluten Limit seiner Tragfähigkeit ist und ich noch relativ schlicht und einfach gestaltete Verbindungen bauen kann, ist es vielleicht manchmal günstiger, wenn ich diese Verbindungen öfter baue, als wenn ich Sonderlösungen schaffe, die spezielle Konstruktionsweisen erfordern und dadurch nicht Stand der Technik sind und teuer werden. Also das ist eine sehr individuelle.
Woher kommen dann die Kosten? Kommen die dadurch, dass ich das sozusagen prüfen muss, dass ich Mockups bauen muss, dass ich lange Testphasen habe, etc. etc.? Weil ich ganz dumpf gesagt, es ist ja so, ich brauche einfach ein Drittel weniger Material, kostet mich einfach ein Drittel weniger Material.
Das hängt davon ab, was für ein Material man verwendet und wie teuer das Material als Grundeigenschaft schon mal ist und auch wie verarbeitetes Material ist. Wenn ich, ich sage jetzt mal, einen Holzleimbinder herstellen muss, ist das natürlich nochmal ein anderer Aufwand, als wenn ich mit einem geschnittenen Vollquerschnitt arbeiten kann. Da sind einfach andere Bearbeitungsschritte dazwischen und das kostet eben Zeit und Zeit heißt in dem Fall dann auch tatsächlich Geld. Und wenn es ein aufgelöster Träger ist, ob mehr Verbindungen, wie Miriam gerade sagte, mehr Verbindungen hergestellt werden müssen, diese Verbindungen eventuell wieder brandschutztechnisch so ausgeführt werden müssen, dass die nicht bei einem Brandfall versagen können. Also solche Themen, die machen dann natürlich auch Kosten aus für das Gesamtbauwerk.
Miriam, du wolltest.
Ja, also es ist praktisch nicht unbedingt der laufende Meter Material, der ein Projekt teuer macht. Das sind wirklich die Details. Der Teufel steckt immer im Detail, die Knotenpunkte oder auch eben Transportsituationen. Kann ich denn den geplanten Binder in der Größenordnung bei materialsparenden Bauwerken überhaupt noch auf die Baustelle transportieren? Oder ist es vielleicht besser, in kleineren Kategorien zu denken und dabei noch eine Logistik im Kopf zu haben oder eine Vorfertigung? Also das, ich glaube, das kann man pauschal gar nicht so beantworten, ob es
kostenrelevant ist. Wenn ich jetzt mal vom Material einfach mal weggehe, ihr habt ja viele eigene Sportbauten realisiert. Gibt es denn irgendeinen Sportbau, wo ihr sagt, aus Tragwerkssicht, der ist mal richtig gut gelungen, den hätte ich auch gerne mal gemacht? Oder vielleicht ist es ja auch einer von euch, dass ihr so eine Art Lieblingsprojekt habt, kann man das sagen?
Ich hatte das im Vorgespräch mal erwähnt, ich finde tatsächlich einfach das Aquatic Center in Peking ein wahnsinnig spannendes Gebäude, weil da tatsächlich Schaum analysiert wurde, wie der sich tragwerkstechnisch zusammensetzt, wie Schäume stabilisiert werden und da wurde ziemlich viel untersucht und dann im Tragwerk so dieses Verhalten von Schäumen nachempfunden mit Luftkissen dann die Gebäudehülle hergestellt. Das fand ich einfach ein super spannendes Gebäude. Ob das immer, sage ich jetzt mal, anwendbar ist und ob das jetzt ein Prototyp für viele Bauten sein sollte, das will ich damit dahingestellt sein lassen. Aber das war sicherlich ein sehr, sehr spannendes Tragwerk.
Also ich finde nach wie vor, dass das Olympiastadion in Peking und die Allianz Arena in München für mich so einen Wow-Effekt hatten, weil da für mich präsent zum allerersten Mal das Stadion als komplett geschlossener Baukörper mit einer durchdachten Fassade vom untersten Stück bis einmal rund um den Baukörper ausgeführt worden. Ich weiß gar nicht, ob das tragwerksplanerisch die spannendsten Bauprojekte sind. Das sind massive Betonkonstruktionen mit Fassade und Stahlkonstruktionen außenrum. Ich glaube, das ist gar nicht so innovativ im Tragwerk selber, aber dieses Gesamtkonzept dieser Stadien fand ich sehr, sehr beeindruckend und das Ergebnis, welches damit erzielt wurde.
Nun verändert sich ja alles, insbesondere mit dem Blick auch auf die Digitalisierung. Und ich verbinde mit Tragwerksplanung auch immer Rechnen. Mhm. Und Rechner sind extrem, also exponentiell schneller und leistungsfähiger geworden. Wie spielt sich das in eurer Arbeit ein? Also wie spiegelt sich das? Kann man immer mehr machen, weil die Rechner immer mehr machen? Muss man immer mehr machen oder führt es am Ende dann doch wieder auf den Zeichenstift und das Blatt Papier zurück?
Also in erster Linie eröffnet uns die Möglichkeit, komplexere Strukturen abzubilden. Diese Komplexität, die bei der Planung ist, die freien Geometrien, freie Formen, das hätte ich vor 10 Jahren nicht rechnen wollen. Hat aber den Nachteil, dass man sich entfremdet von dem, was am Ende auf dem Blatt Papier ankommt. Umso komplexer es ist, umso weniger ich eigentlich persönlich verstehe, wie der Lastfluss funktioniert, weil er umso weniger sehe ich auf den ersten Blick, was sind die Kantstellen, wo sind die Stellen. Und von daher bedeutet das, wenn ich mit den komplexen Strukturen, mit Rechnern rechne, dass ich eine ganz große Verantwortung habe, mir die Mühe zu machen, das trotzdem zu verstehen, was da auf dem Papier rauskommt. Warum ist das Modell an den gewissen Stellen rot gefärbt für große Spannungen und warum nicht an denen, wie ich es eigentlich auf den ersten Blick erwartet hätte? Also das bringt ein ganz, ganz, ganz großes Verantwortungsbewusstsein, was bei den Ingenieuren gefragt ist, mit. Und ja, es ist leicht, ein Modell zu erstellen, aber es ist schwierig, es zu verstehen und auszuwerten. Also ich habe ganz großen Respekt vor dieser Komplexität, die wir abbilden heutzutage. Es bietet aber auch die Möglichkeit, über den Tellerrand der Tragwerksplanung die Instrumente der Tragwerksplanung für andere Fachdisziplinen zu benutzen. Also wir haben 2 Stadionprojekte, einmal sehr bekannt aus Bernabeu in Madrid, wo wir mit den FE-Analysen, die wir aus der Tragwerksplanung kannten, parametrische Analysen gemacht haben, um die Lichtreflexe auf den verspiegelten Fassadenlamellen zu berechnen und vorherzusagen. Das sind Berechnungen, die hätte man vor, ich weiß es nicht, 5 Jahren, 10 Jahren gar nicht machen können. Ziel war es, Blendeffekte im beiliegenden Straßenverkehr zu vermeiden, um Unfälle zu vermeiden. Also das sind nochmal Möglichkeiten, die sich auftun, wo ich selber überrascht war, dass man das berechnet. Oder in einem anderen Fall, in Florenz im Fußballstadion, haben wir aufgrund dieser Berechnungstools, die wir haben, ermitteln können, wie die Dachform sich am besten ausgebildet werden muss, um Unterwinde und aerodynamische Effekte zu vermeiden, die Regenwasser unter das Dach getragen haben im bestehenden Stadion. Also es bietet einem im Prinzip ungeahnte Möglichkeiten.
Aber es ist immer so ein bisschen so, dass sozusagen das, was man an Vorteilen hat, sich selbst sozusagen immer wieder in Frage stellt. Das heißt also, jetzt mal dieses furchtbare Wort der Komplexität würde ich jetzt mal ins Spiel bringen. Ich baue Architektur, die unglaublich komplex ist, habe die gar nicht mehr im Griff und eigentlich hat es nur noch die KI vielleicht im Griff, die sagt, du hast ein tolles Gebäude gebaut, aber es gibt folgende Probleme dabei und die hätte man vorher nicht gehabt, weil man einfach ein wesentlich einfacheres Gebäude gebaut hätte, wo diese Spiegelung möglicherweise, die Straßenverkehr irgendwie irritiert, gar nicht gehabt hätte. Ist das auch so, dass man jagt immer weiter und gleichzeitig jagen die Probleme immer weiter nach oben? Also die Probleme, die Fragen?
Also ich denke, dass wir sicherlich ein Problem haben und das haben wir nicht nur mit sehr komplexen Strukturen, dort halt noch mehr. Aber wir haben sicherlich das Problem, dass mit zunehmender Digitalisierung in der Berechnung von Modellen die Plausibilisierung, ob alles so rauskommt, wie man es auch erwartet und wenn es nicht so rauskommt, warum es nicht so rauskommt, wie man es erwartet hätte, die Erfahrung von Leuten braucht, die ihr Leben lang solche Dinge durchgespielt haben. Aber wenn wir die Leute irgendwann nicht mehr haben, die ihr Leben lang diese Dinge händisch berechnet, durchgespielt und plausibilisiert haben,
dann die KI.
Fehlt irgendwann natürlich auch dieses Know-how, dieses Bauchgefühl und diese Sicherheit aus der langen Erfahrung, zu plausibilisieren, warum die Ergebnisse so sind, wie sie sind.
Jetzt hat Benedikt 2-mal schon den Begriff KI in den Raum geworfen. Ich habe mitgezählt, aber ist egal. Ist die KI auf Dauer gesehen für euch eher Fluch oder eher Segen?
Das wird sich zeigen.
Nein, ich denke, die KI ist... Also man muss einfach sich zugestehen, dass wenn die Möglichkeiten da sind, dann kann man sie auch gar nicht mal ignorieren. Also man steht im Wettbewerb zu allen anderen. Jedes Tool bietet Vorteile und bringt auch Nachteile mit sich. Und ich glaube, diesen Umgang damit rauszufinden, wo man es sinnvollerweise nutzt, wo die Qualitäten stecken, um dann auch zu gucken, wo die Risiken stecken und wo man es vielleicht besser nicht verwendet. Das braucht eben auch wieder den Umgang mit den Tools, um herauszufinden, wo denn die Grenzen dieser, sag ich mal, intelligenten Berechnungsmethode liegen. Und die sind meines Erachtens sicher nicht in der Laufgeschwindigkeit der Computer zu finden, sondern viel eher in der Bewertung der Komplexität und der Plausibilisierungsmöglichkeit, dass man überhaupt irgendwann noch nachvollziehen kann, ob das, was da als Ergebnis ausgeworfen wird, auch noch wirklich Sinn macht. Den Schritt, den muss man, glaube ich, einfangen.
Kann man da mal von der künstlichen Intelligenz wieder so ein ganz klassisches Planungsteam vielleicht zurück? Eurer Meinung nach, so wie integral sollte eigentlich so ein Tragwerksplanerin-Team zusammengestellt sein? Was benötigt ihr noch an Fachkompetenzen, beziehungsweise wie ist die Zusammenarbeit auch mit Architekten? Das ist ja auch immer eine ganz spannende Frage.
Gerade hier mit dem Fokus auf Sportbauten ist die Zusammenarbeit mit Architekten natürlich besonders eng, weil der Tragwerksplaner direkt bei der Umsetzung der gestalterischen Idee beiträgt. Also von daher finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir ein gemeinsames Mindset mit dem Architekten entwickeln und eine enge Zusammenarbeit haben, weil nur wenn wir in der Lage sind, die Grundidee von einem Entwurf zu verstehen, verstehen wir, wo es Sinn macht, mit dem Tragwerk den entsprechenden Klimmzug zu machen, um eine Idee zu realisieren. Und wo man auch kritisch hinterfragen kann, muss diese komplizierte Situation genauso gelöst werden? Das ist doch eigentlich die Nordseite deines Entwurfes, wo keiner den Aufwand schätzt. Also von daher finde ich das extrem wichtig, auch kritisch daraufhin beraten zu können, wo macht Invest in das Tragwerk Sinn und wo eben nicht.
Und es gibt natürlich auch noch anderes Zusammenspiel mit Tragwerk. Wenn man sich überlegt, am Tragwerk ist auch ganz oft die Fassade befestigt. Und wie geht es Zusammenspiel mit Bewegungen im Tragwerk, was ja Auswirkungen auf die Befestigung der Fassade hat und Bewegungen in der Fassade generiert? Wie bringt man diese Dinge zusammen? Gleichzeitig die Windlast, die auf die Fassade wirkt, wirkt wiederum aufs Dachtragwerk. Bauphysikalische Aspekte, Ausdehnung und Schrumpfung, eventuell Kriechen bei Beton. Also das sind alles Themen, die ja mit einfließen müssen in die Betrachtung und Auswirkungen auf Nachbargewerke haben. Und insofern, um auf die Frage zurückzukommen, multidisziplinäre Betrachtung ist unserer Meinung nach schon sehr, sehr wichtig, um auch effizient arbeiten zu können. Dass nicht in jeder Disziplin die eigenen Reserven geschaffen werden, sondern dass man mit gemeinsamen Reserven solche Themen ausloten kann. Und dann wird ein Tragwerk im Zusammenspiel mit Fassade, mit Bauphysik, mit Haustechnik irgendwann einfach auch effektiver, materialeffektiver, effizienter in der Nutzung. Und das prägt dann irgendwann auch wieder die Architektur.
Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr als Tragwerksplaner auch Architektur mit beeinflusst? Also wir müssen jetzt nicht über konkrete Projekte und auch über keine Namen sprechen. Würdet ihr sagen, dass ihr schon mal ein Projekt mehr oder weniger umgebogen habt, weil ihr einfach gesagt habt, das geht so nicht, das macht überhaupt keinen Sinn?
Mehr im Detail als im Großen und Ganzen.
Im Detail?
Im Detail, ja.
Ja, klar.
Aber ich denke, jedes gute Projekt, würde ich mal behaupten, fängt nicht damit an, dass wir einen fertigen Entwurf auf den Tisch kriegen und den dann runterrechnen sollen, sondern jedes gute Projekt fängt damit an, dass man mit dem Architekten darüber spricht, was sind die Beweggründe, was versucht man zu erreichen. Materialität wird in der Regel nicht vorher einfach festgelegt.
Aber die Skizze kommt doch immer noch vom Architekten, oder? Der schmeißt dann einfach eine Skizze aus Blatt, ein wildes Dach, eine tolle Konstruktion, sieht super aus. Kommt dann zu euch, bevor noch irgendwie weitergedacht ist, und dann sagt er, geht das? Und dann sagt ihr,
ja, aber das ist doch schon die richtige Frage.
Okay.
Geht das?
Ja, aber oft ist die Frage nicht, geht das, sondern bitte, das muss gehen.
Mach das.
Also gerade auch, wenn man in Wettbewerbsentwürfen mitarbeitet, wo man denkt, super, jetzt bin ich ja ganz bei Punkt Null dabei, dann kommt, naja, wir haben uns das aber so gedacht, dass wir am Ende noch 30% oder 30 Zentimeter Platz im Deckenspiegel fürs Tragwerk haben. Ich dachte, hubala, bei der Spannweite, wie soll das gehen? Ja, mach bitte. Also es ist tatsächlich so, dass bei vielen Gebäuden die Tragwerksplanung eigentlich die Disziplin ist, die sich nicht zeigen darf, die keiner sehen will, die verschwinden muss, die den Entwurf einfach ermöglichen muss, wo ich denke, na Moment mal, aber ohne uns gäbe es doch den Entwurf gar nicht. Aber das ist bei ganz, ganz vielen Geschoss- und Wohnungsbauten im Prinzip die Erwartungshaltung. Wir müssen möglich machen und zwar möglichst unauffällig möglich machen. Keiner möchte die Stütze alle zwei Meter stehen haben. Und von daher sind wir ja so dankbar, dass es dann eben auch noch Sportbauten gibt, wo der Fokus sich ein bisschen wandelt und das Tragwerk dann doch wieder den Stellenwert hat, dass es präsent sein darf und Gestaltungselement wird.
Ich glaube, gute Architektur grundsätzlich lebt von dem Dialog zwischen den Fachplanern und dem Architekten. Und gute Architektur ist auch immer eine Symbiose aus diesen ganzen Themen, weil man spürt das, wenn etwas nicht durchdacht ist und gut zusammenspielt. Ja.
Dennoch habt ihr jetzt, weil der Podcast wird von ganz vielen Menschen gehört, die Möglichkeit, einen Appell an Architektinnen und Architekten loszuwerden, was ihr euch von denen immer mal wünschen würdet bei den ersten Entwürfen.
Vielleicht eben anzufangen, über die Nutzung zu sprechen und die Notwendigkeiten der Nutzung, bevor erste Skizzen quasi schon Fakten schaffen, sondern dass man gemeinsam vielleicht darüber diskutiert, wie man solche Ansätze entwickelt, um tatsächlich die richtigen Aspekte einfließen zu lassen, dass der Architekt die richtigen Grundlagen und die richtigen Parameter betrachtet, wenn er die ersten Skizzen macht.
Das sehe ich gar nicht so.
Oh, sehr schön.
Eigentlich denke ich, so ein unbefangener Entwurf, der ein gestalterisches Ziel hat, ist doch ein guter Anfang. Und dann können wir anfangen zu reden und das Tragwerk in irgendeiner Form einzubinden, zu versuchen. Weil ein bisschen Herausforderung wollen wir ja auch.
Die Challenge annehmen.
Ja.
Ja, ich denke, das kann man so und so sehen. Ich glaube trotzdem, dass gute Architektur aus dem Dialog lebt und nicht unbedingt aus Vorgaben, die man umzusetzen hat.
Das ist richtig, aber der Dialog entsteht ja dann nach der ersten Idee. Und ab dann erwarte ich mir nur Offenheit und gegenseitiges Verständnis, aber von beiden Seiten.
So, wenn jetzt hier eine Kamera laufen würde, könntet ihr sehen, dass es hier gleich eine wilde Diskussion gibt. Aber die wollen wir schnell abbrechen und kommen nochmal sozusagen zum Schluss mit der letzten Frage auf etwas, was ja auch wesentlich ist, nämlich das Thema AROP. Eine neugierige Frage. AROP ist ja mit weltweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen ein jetzt nicht ganz kleines Büro und hat allerdings ein, wie ich finde, überraschendes Eigentümermodell. Das Unternehmen befindet sich im Besitz von Stiftungen, ist ein Trusted-Owned-Modell, deren Begünstigte die Mitarbeiter, also ihr, selber seid. Wie profitiert denn das Büro davon und was könnte sich aus dieser besonderen Verfasstheit für die Zukunft von AROP entwickeln, aber vielleicht auch anderen Büros? Also das ist schon einmalig, wie ich finde.
Ja, für mich hat das einen ganz, ganz, ganz großen Stellenwert, weil das schafft ein besonderes Mindset. Ich arbeite nicht für eine Dividende eines Aktionärs, sondern ich arbeite für das Unternehmen, das am Ende im Prinzip uns allen gehört. Und ich finde, das ist schon sehr wesentlich und führt auch dazu, dass wir sehr frei sind in unserer Werteumsetzung. Also es ist nicht nur die Unternehmensform, sondern die Art der Unternehmensführung, die sich da rückwirkt. Und das ist etwas, was für mich total entscheidend ist in der Art und Weise, wie ich bereit bin, auch Einsatz für dieses Büro zu bringen. Und das ist vielleicht auch die Rückwirkung auf die Projekte, dass ein besonderes Herz hinter der Arbeit steht und ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl und der Name AROP uns was bedeutet in dem Moment, in dem wir planen.
Ja, ich denke, dass da auch nochmal die Unabhängigkeit, die da mitschwingt, eine wichtige Rolle spielt. Dadurch, dass das Unternehmen sich quasi selbst gehört, gibt es keine Einflussnahme von außen. Es gibt keine Produkte, die zwingend zu vermarkten sind. Es gibt keine Benefits, wenn bestimmte Produkte verarbeitet werden. Wir haben keine Verbindung mit irgendwelchen Produkten, Produktherstellern und auch keinen Vorteil, wenn wir das eine oder das andere Produkt vorschlagen. Wir versuchen möglichst produktneutral zu denken und sind deshalb eben auch sehr neutral aufgestellt und aber auch nicht gut beeinflussbar von außen. Und das gibt natürlich eine Freiheit im Denken. Abgesehen davon ist es eben auch so, dass wir als Unternehmen, als Mitarbeiter uns einbringen können und eben die Chance haben, auch in der Organisation des Unternehmens unseren Einfluss geltend zu machen, die Richtung zu beeinflussen, was wir im Unternehmen tun möchten, wo wir unsere Schwerpunkte setzen möchten. Und das ist, denke ich, etwas, was man in einem eigentümergeführten Unternehmen nur sehr viel schwerer beeinflussen kann als Angestellter. Was uns natürlich auch noch immer beflügelt, ist, dass Gewinne, die erwirtschaftet werden, nicht nur den Mitarbeitern zugutekommen, sondern eben auch über die Stiftung wohltätiger Arbeit im Sinne von Frischwasserzugang für Drittweltländer oder eben auch Community-Engagement-Projekten, die wir in jedem Land umsetzen mit jungen Mitarbeitern zusammen, also mit Mitarbeitern generell zusammen, aber sehr häufig eben auch mit jungen Mitarbeitern. Und das beflügelt junge Mitarbeiter sehr, zu sehen, dass sie quasi etwas bewirken können, mit dem sie eine Qualität schaffen für Menschen, die sich vielleicht die Qualität selber nicht erarbeiten können. Sei es, dass es irgendwie der Wärmebus ist, sei es, dass es irgendwie ein Masterplanning für Obdachlose im Winter gibt, wo die sich Schutz suchen können, dass man das mit Städten zusammen macht, sei es, dass wir Programme für Straßenkinder gemacht haben, mit Kräutergärten und solchen Themen. Das sind alles Programme, wo wir versuchen, mit der speziellen Form der Firma und dem, was wir uns da erarbeiten, auch einen Benefit für die Gesellschaft zu bringen.
Ich bin mit allem d'accord, bevor du gleich die Abmoderation machst. Was mir tatsächlich ein bisschen aufgestoßen ist, vielleicht ändert ihr das in der Kommunikation in Zukunft. Drittweltländer gibt es nicht.
Okay.
Das ist jetzt vielleicht ein böser Schluss, aber das kommt aus meiner eigenen Arbeit mit sogenannten Drittweltländern.
Das sollte auch nicht despektierlich sein, sondern sollte alles, lediglich differenzieren, dass wir nicht Frischwasserzugang in Frankreich unterstützen, sondern tatsächlich in Ländern, wo es den Bedarf gibt.
Ja. Cool. Nein.
Ja. Ja, wir sind am Ende angekommen. Das war DBZ, der Podcast. Ständig weiterentwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert bzw. unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns gerne per E-Mail auf info@dbz.de. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und alle Folgen und mehr Informationen sind überall nachzufinden, wo Podcasts veröffentlicht werden bzw. weitere Informationen auf dbz.de. Vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.